Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du redest durch deinen Geist hier in unserer Mitte. Danke, dass du ja unser liebender Vater bist. Und ja, dass du Worte des ewigen Lebens für uns hast. Worte, die unseren Glauben stärken, unseren Glauben vertiefen, unseren Glauben erneuern, die ja überhaupt neues Leben schaffen in einem Menschenleben, der Same der Frucht bringt für die Ewigkeit. Ja. So hilf du uns, dein Wort, ja, wie es in der Bibel heißt, mit Sanftmut aufzunehmen, dass wir diese Kraft, die dein Wort hat, ja, dass sie auch sich entfalten kann in uns. Segne du dein Wort für uns, Herr. Amen. Wir sind in Sprüche Kapitel 8, Kapitel 7. Darüber hat Peter schon vor 3 oder 4 Wochen gesprochen. Wir sind dann nochmal zurückgesprungen in Kapitel 6, weil wir da noch ein paar Verse liegen gelassen hatten. Und die wir aber nicht liegen lassen wollen, denn uns ist es ein Anliegen, den ganzen Ratschluss Gottes zu hören, zu lernen, kennenzulernen, weil Paulus auch sagt, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, sagt er, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Sprüche 8. Ruft nicht die Weisheit, die Einsicht lässt sie nicht ihre Stimme erschallen. Oben auf den Höhen am Weg, da wo die Pfade sich kreuzen, hat sie sich wartend aufgestellt. Neben den Toren am Zugang zur Stadt, am Eingang der Pforte schreit sie. Wir haben wieder das Bild der Weisheit als einer Frau, die sich in die Öffentlichkeit begibt. Das hatten wir schon am Anfang des Buches der Sprüche in Kapitel 1, Vers 20. Und haben gesehen, dass hier das Wort oder die Weisheit Gottes ruft aus. Das Wort soll ausgerufen werden. Wenn im Neuen Testament von den Predigern des Evangeliums die Rede ist, dann sind es Herolde, Ausrufer, Bekanntmacher. Das Evangelium ist keine Geheimlehre, sondern es soll bekannt gemacht werden. Und die Weisheit, wie sie hier beschrieben wird, sie ruft nicht nur, sondern sie stellt sich tatsächlich auch an die Plätze oder an die Stellen, wo viele Leute zusammenkommen. Sie ruft an den Wegkreuzungen. Ich muss an den Kröpke denken, ne? Also, da wo so die ganzen Straßen Hannovers zusammenkommen, die Mitte der Stadt. Ja. Neben den Toren, am Zugang zur Stadt, am Eingang der Pforte, da muss ich an den Bahnhof denken, ne, wo die ganzen Leute reinkommen. So, ne. Genau da, wo ganz viele sind. Wir sagen ja, wir tendieren ja in unserem Fleisch, in unserer Menschenfurcht dazu, uns möglichst unauffällig zu verhalten und uns irgendwo in ein dunkles Eckchen reinzudrücken und da bieten wir irgendjemand verschämt ein Traktat an. Und dann kommen wir nach Hause und sagen, ja, ich habe heute evangelisiert. Die Weisheit Gottes, sie stellt sich der Öffentlichkeit, der großen Masse. Sie hat keine Angst. Warum nicht? Das werden wir heute lesen, warum nicht. Weil sie hatten gutes Recht dazu, sich so zu exponieren, so herausragend hinzustellen. Die Weisheit Gottes, die hat keine Menschenfurcht, die braucht auch keine Menschenfurcht zu haben. Es gibt nichts, worüber man sich da schämen muss. Wie Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle. Alle, die glauben. Dann sagt Paulus, aber es haben ja nicht alle geglaubt. Dann sagt er, aber wie sollen sie glauben, wenn nicht jemand da ist, der es ausruft? Aber es fängt nicht mit Menschen an, es fängt mit der Weisheit selbst an. Sie selbst tritt auf und stellt sich an diese Plätze. Die Weisheit Gottes selbst ruft. Was ist die Weisheit Gottes? Was ist diese Person, diese Frau? Ich finde es immer interessant, darüber nachzudenken, dass im Hebräischen, in der Sprache des Alten Testaments, der Juden, der Israeliten damals, die Worte Gottes, die vom Geist Gottes eingegebenen Worte aufgeschrieben haben. Im Hebräischen ist das Wort für Geist, Ruach, ist ein weibliches Wort, feminin. Es ist sie. Wir sagen der Geist. Im Griechischen ist es das Geist und im Hebräischen die Geist. So wie es ja auch in anderen Sprachen nicht der Mond und die Sonne ist, sondern die Mond und der Sonne. Für uns Deutsche völlig kann man überhaupt nicht nachvollziehen, wie man das so durcheinander bringen kann. Wobei man sich dann immer wieder klar machen muss, ist denn von uns das Wort des Herrn ausgegangen? Ist es nicht von Israel ausgegangen zu uns? Sind wir nicht die Verdreher? Es ist die Geist. Und das macht uns einfach deutlich, wisst ihr, natürlich hat sich Gott als Vater uns offenbart. Und er hat seinen Sohn gesandt, der uns den Vater offenbar macht. Und das ist ganz bewusst und ganz wichtig, dass Gott ein männliches Antlitz hat in Jesus Christus. Weil es die Ordnung Gottes ist, dass der Mann die Verantwortung trägt, dass der Mann den Kopf hinhält. Und Jesus Christus hat das für uns, für seine Braut, die wir sind. Er hat den Kopf für uns hingehalten. Er hat die Verantwortung übernommen. Er ist der Vater. Er lehrt uns. Er leitet uns. Er ist der Verantwortliche. Aber nichtsdestotrotz ist in ihm natürlich auch das enthalten, was wir in der Menschheit sehen. Er hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild, männlich und weiblich, Mann und Frau. Und sie sind in besonderer Weise das Ebenbild Gottes in ihrer Vereinigung, in ihrem Einssein. Mann und Frau, zwei verschiedene, die eins sind in der Ehe. Sie sind das Ebenbild Gottes in besondere Art und Weise, weil sie in Liebe eins sind. So ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in der Liebe eins. Und das beinhaltet auch das Weibliche sozusagen, wenn du das so sehen willst. Es ist nicht etwas, was von Gott getrennt ist, etwas, was anders ist als Gott. Nein, es gehört, ist Teil seines Wesens. Wenn hier von der Weisheit als einer Frau die Rede ist, auch im weiteren Verlauf auch, noch auch bis in Kapitel 9 hinein, dann ist das sozusagen ein bildhafter Ausdruck, der uns vor Augen malt. Wir brauchen diese Bilder als Menschen, wir brauchen diese Dinge, die wir anschauen können. Und das ist diese kluge Frau, diese weise Frau, die hier ausruft. Es ist der Geist der Weisheit. So wird er auch genannt an verschiedenen Stellen in der Bibel. Der Heilige Geist selbst ruft. Er hat nämlich eine Aufgabe. Lass uns das mal sehen in Johannes Kapitel 16 ist es, glaube ich. Ab Vers 5. Jesus spricht zu seinen Jüngern, kurz bevor er am Kreuz für uns stirbt. Es ist sozusagen seine Abschiedsrede an die Jünger, seine letzten Worte. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Ihr seid nicht, indem, dass ich euch das sage, seid ihr sehr mit euch selbst befasst. Ihr seid traurig, dass ich gehe. Ihr fragt nicht danach, wie es mir geht, dass ich zum Vater gehe. Jesus hat sich gefreut, zum Vater zu gehen. Auf das Leiden und das Sterben am Kreuz hat er sich nicht gefreut, er war kein Masochist. Aber er hat sich gefreut, zum Vater zu gehen. Wieder in eine so intime, tiefe Gemeinschaft mit dem Vater zu sein, wie er war, bevor er auf die Erde gekommen ist. Er hat sich darauf gefreut, eins zu sein mit dem Vater. Und er hat gesagt, ihr fragt danach, fragt ihr gar nicht. Ihr seid mit euch selbst beschäftigt. Euch beschäftigt, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt gehen und dann habt ihr mich nicht mehr. Und deswegen seid ihr traurig. Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Es ist gut, dass ich euch verlasse. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand oder der Fürsprecher oder Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Es muss erstmal einer weggehen, damit eine Leere entsteht, die wieder neu gefüllt werden kann. Manchmal ist es so, dass jemand einen Platz besetzt hält, der eigentlich von jemand anderes ausgefüllt werden muss. Und wurde das auch gebetet. Manchmal kann Gott nicht die Stelle in unserem Leben haben, die er eigentlich haben sollte. Wir erleben nicht die Fülle des Segens Gottes in unserem Leben. Die Fülle auch der Freude, der Gemeinschaft mit Gott. Warum erleben wir das nicht? Weil die Stelle besetzt ist von etwas anderem. Das muss erstmal weggeräumt werden, ausgeräumt werden, damit eine Leerstelle entsteht, die Gott dann füllen kann. Aber selbst jemand wie Jesus sagt, ich bin ja der Retter, ich bin ja der Heiland, ich bin der Sohn Gottes, warum sollte ich meinen Platz räumen? Und da sehen wir, wie in der Dreieinigkeit einer dem anderen Ehre erweist. Jesus sagt hier, es ist besser, wenn der Heilige Geist bei euch ist als ich. Ist das nicht krass? Jesus, und das wird ja oft von Leuten, die die Dreieinigkeit attackieren, auch im christlichen Lager. Sie sagen, ja, in der Bibel steht ja immer drin, dass es geht um den Vater und dann um den Sohn, der sich dem Vater unterordnet, und der Heilige Geist, der ist ja ganz untergeordnet. Aber das hier ist zum Beispiel so eine Stelle, die deutlich macht, dass Jesus dem Heiligen Geist einen großen Rang einräumt, einen Rang, der höher ist als er selbst. So ist die Liebe Gottes in der Dreieinigkeit ein Vorbild für uns. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Der Vater erhebt und verherrlicht den Sohn. Der Sohn verherrlicht den Vater und den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Keiner von ihnen verherrlicht sich selbst, sondern sie verherrlichen einander. Und so soll es sein. Also er sagt, Jesus sagt, es ist gut, wenn ich nicht mehr da bin, damit der Heilige Geist da ist bei euch. Und wenn er gekommen ist, und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, er hat eine Aufgabe in der Welt. Er wird die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Er ist der Geist der Wahrheit, wie Jesus auch sagt. Die Weisheit ruft auf den öffentlichen Städten, um die Welt zu überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Vers 9, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Dadurch, dass der Geist Gottes Menschen überführt, wird deutlich, dass sie nicht Gott vertrauen, dass sie nicht Jesus vertrauen. Es wird offenbar. Der Heilige Geist führt Menschen in die Entscheidung hinein. Der Heilige Geist ist ein Augenöffner. Er überführt, er öffnet die Augen. Ich dachte immer, ich bin so ein guter Mensch, guter Christ. Aber ich glaube gar nicht an Jesus. Ich glaube gar nicht daran, dass ich einen Erlöser von meinen Sünden brauche. Und ich glaube auch nicht, dass einer mich von meinen Sünden erlösen kann. Ja, ich glaube daran, dass ich selbst mich retten muss. Ich glaube, dass ich mir selbst Mühe geben muss. Wenn der Heilige Geist spricht, die Wahrheit Gottes, das Evangelium ausgeht, durch den Heiligen Geist an die Tür klopft, dann öffnet es die Augen und macht deutlich, das Evangelium. Gott sieht die ganze Sache ganz anders. Gott sieht dich ganz anders. Du glaubst gar nicht. Du lebst gar nicht in einem vertrauensvollen Verhältnis zu Gott. Du gehst eigentlich deinen eigenen, du redest zwar von Gott, aber du glaubst gar nicht, du lebst gar nicht im Vertrauensverhältnis zu Gott. Er überführt von Sünde, von dieser Trennung, die zwischen uns Menschen und Gott ist. Er zeigt uns das auf. Er überführt von Gerechtigkeit, Vers 10, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Die Gerechtigkeit, die Jesus uns vor Augen gestellt hat, wir sehen Jesus Leben, wir sehen seine Gerechtigkeit. Aber er geht zum Vater, er ist nicht mehr da. Aber der Heilige Geist überführt von Gerechtigkeit. Er offenbart, was Gerechtigkeit ist und was Ungerechtigkeit ist. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ja, er ist der Verkündiger dessen, was schon geschehen ist am Kreuz von Golgatha und was sich vollenden wird am Ende der Zeit. Der Fürst dieser Welt, der alles unter seiner Kontrolle hat, er ist schon gerichtet von dem, der größer ist, von Gott, der alles geschaffen hat und der alles in seiner Hand hält. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Also der Heilige Geist ist der, der uns die Weisheit Gottes bringt. Paulus sagt auch im 1. Korinther 2, dass niemand weiß, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Und der Geist Gottes, er ist es, der kommt, nachdem Jesus gegangen ist. Darüber erzählt die Geschichte von der Ausgießung des Geistes auf die Gemeinde. Und der Geist wirkt in seinen Kindern. Er regiert in der Gemeinde. Und deswegen, es sind nicht zuerst die Menschen, es sind nicht die Evangelisten, bin nicht ich, der auf der Straße steht und schreit, sondern es ist die Weisheit Gottes. Wenn unsere Aufgabe als Jünger Jesu ist eben nicht eine eigene Philosophie, eine eigene Botschaft weiterzugeben. Wir sind nur Botschafter an Christi Stadt, sagt Paulus. Und es ist der Heilige Geist, der sprechen muss. Es ist nicht mehr mein Reden. Paulus sagt, ich bin so dankbar, dass ihr das Evangelium, die frohe Botschaft, als ihr sie gehört habt, dass ihr sie nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, nämlich Gottes Wort. Es ist nicht mein Wort, sondern es ist Gottes Wort. Es muss aber Gottes Wort sein, was ich weitergebe. Ich sollte nicht denken, nur weil ich an Jesus glaube und ein Jünger Jesu bin, ist alles, was ich sage, Gottes Botschaft. Nein, der Heilige Geist muss tatsächlich die Herrschaft in mir übernommen haben, damit das, was ich auch verkünde, wirklich Gottes Wort ist. Ich muss die Worte Gottes in mir haben, dieses Wort in mir tragen. Und sein Geist muss mich befähigen. Er muss mir den Mund öffnen und er muss mir den Mund füllen, dass meine Worte eben nicht meine Worte sind, sondern seine Worte. Dass die Weisheit sprechen kann. Dafür müssen wir intensiv beten, weil es kann so schnell passieren, dass wir uns an die Straßen stellen und das Maul aufreißen und rumschreien und Worte sprechen, die nicht der Weisheit Gottes entsprechen, die nicht aus dem Geist gesprochen sind. Und dann verprellen wir Menschen nur, dann zeichnen wir ein Zerrbild Gottes. Es ist diese wunderbare Frau Weisheit, die auf den Straßen steht, auf den Kreuzungen, an den Toren und ruft auf eine besondere Art und Weise. Und das wollen wir nochmal weiterlesen in Kapitel 8 von Sprüche. Sie schreit, an euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. An euch, ihr Männer. Ja, möge Gott eine Männerbewegung ins Leben rufen. Eine Bewegung von Männern, die Christus Nachfolger werden. Nicht eine Bewegung von Männern, die selbstherrlich sich irgendwie groß tun. Ich habe jetzt irgendwie vor kurzem so ein Video gesehen, das ist ja ganz spaßig, aber wenn du ein bisschen mehr darüber nachdenkst, denkst du, oh nee, ey. Also es ist so ein Männerchor. Die Hamburger Goldkehlchen. Ich weiß nicht, hat jemand davon schon mal gehört? Und zwar ist das so eine Truppe von, also das hat sich so, ist so entstanden, eine Truppe von Männern, die irgendwie sich zusammengetan haben und gesagt haben, eigentlich macht Singen doch so einen Spaß, ne? Lass uns doch mal singen irgendwie. Auch wenn wir nicht singen können, die machen sozusagen daraus ein Label, ne? Wir sind ein Chor von 70 Männern, die nicht singen können sozusagen. Und was die machen ist, die singen, man könnte eher sagen, grölen bekannte Lieder. Das geht dann schon manchmal so weit, dass man so denkt, ja, es ist schon fast so wie im Stadion so, ne? Da singen Männer ja auch, ne? Oder so ähnlich. Und die haben einen tierischen Spaß, die leben das aus, ne? Also exzessiv, die haben so einen Chorleiter, der sie so richtig motiviert, so einen Motivationstrainer, ne? Und die singen eigentlich auch jetzt, also so schlimm singen sie auch wieder nicht, aber also es ist teilweise auch nicht so doll, aber egal. Jedenfalls, ne, exzessiv singen die da ihre Seele raus, ne? Und die haben tierischen Spaß dabei. Haben große Ambitionen, ja, wir wollen in der Elbphilharmonie singen, und die haben tatsächlich schon mal in der Elbphilharmonie gesungen bei irgendeinem Event, mitgesungen, und machen da große Konzerte irgendwie und begeistern Leute irgendwie, weil die singen dann auch mit und finden das so toll, dass die Jungs dann so frei und offen da zu ihren, so sind, wie sie sind, ne? Ja, und machen Party und all das, ne, was dazugehört, die Jungs, ne. Haben ein tolles Gemeinschaftsgefühl, ne. Und man denkt so, ja, ist doch mal gut, was die Männer mal so richtig, ne. Aber eigentlich ist es traurig zu sehen. Weil es geht nicht darum, worum es eigentlich für uns Männer geht. Es geht darum, dass wir eine Männerbewegung haben, die ja ihr Herzblut hineinsetzen für die Sache Gottes, ja. Die sich hingeben, um den Schwachen zu dienen, um den Armen zu dienen, nicht um sich selbst zu verwirklichen. Klar, natürlich, wir Männer haben oft viel damit zu tun, mit dem Arbeiten auf unseren Arbeitsstellen, und da haben wir dann oft verantwortungsvolle Jobs und dies und das und tragen Verantwortung und wollen in unserer Freizeit dann endlich mal einfach mal die Sau rauslassen oder irgendwie, ne? Aber ich sehe hier einfach dieser Ruf der Weisheit des Heiligen Geistes. Ihr Männer, kommt doch zur Besinnung. Werdet doch einsichtig, wofür euer Leben da ist. Wofür Gott euch geschaffen hat. An euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Lernt Klugheit, ihr Einfältigen, und ihr Toren, bringt euer Herz zur Einsicht. Und das ist das, was oft uns, glaube ich, Männern im Weg steht, Frauen natürlich genauso, aber ja, ich weiß nicht, wir Männer haben da wahrscheinlich noch mehr Probleme. Wir haben unseren Stolz. Und der Ruf der Weisheit gilt den Toren, den Einfältigen, den Unerfahrenen. So lasse ich mich nicht gerne benennen. Ich bin mittlerweile 47 Jahre alt. Ich habe schon ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt, ne? Ich bin jetzt schon fast 10 Jahre Pastor hier, ne? Also, was willst du mir erzählen? Ne? Ich weiß Bescheid, ich weiß, wo es lang geht. Nee. Hab keine Ahnung. Weiß nicht, wo hinten noch vorne ist. Bin so abhängig vom Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist nicht wirkt, wenn der Heilige Geist nicht spricht, dann komme ich kein Stück voran. Ich zerfalle. Ne? Morgen bin ich tot. Ich habe keine Ahnung. Morgen bricht die Welt zusammen und ich weiß nichts. Ich kann nichts. Ich weiß nicht, was in einer Stunde ist. Ich bin so abhängig vom Heiligen Geist. Ich kann noch so viel lernen. Lernt Klugheit, ihr Einfältigen, und ihr Toren, bringt euer Herz zur Einsicht. Und das ist der Schlüssel. Wenn wir unsere eigenen Schwächen anerkennen, zugeben und uns in die Schule des Heiligen Geistes hineinbegeben als Männer und als Frauen. Dann entsteht eine wahre Bewegung. So sagt es ja auch in der Offenbarung, so spricht Jesus zu den Gemeinden, zu uns. Das ist die Zeit, in die Jesus hineinspricht. Er spricht zu jeder Gemeinde von den sieben Gemeinden. Es ist die Zeit der Gemeinde Gottes, in der wir jetzt noch leben. Er sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also das durchzieht sich durch die ganze Bibel. Bin ich bereit, das anzunehmen, was Gott mich zu lehren hat? Und lass uns doch neu erkennen und bekennen, ich habe noch viel zu lernen. Ich muss tatsächlich umkehren und mich wieder in die Schule Gottes begeben. Ich will hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich persönlich will hören, was Gottes Geist zu seiner Gemeinde sagt. Ich will mich zu den Füßen Jesu niedersetzen. Heute fange ich an und morgen höre ich nicht auf. Das ist so wichtig. Nicht heute hier sitzen und morgen wieder aufhören, sondern morgen weitermachen. Weil Gottes Geist lehrt uns jeden Tag. Er hat jeden Tag uns etwas weiterzugeben, etwas zu lehren. Hör zu, denn Vortreffliches rede ich und das Öffnen meiner Lippen ist Aufrichtigkeit. Denn Wahrheit verkündet mein Gaumen und ein Greuel ist meinen Lippen die Gottlosigkeit. Also der Geist Gottes spricht die Wahrheit. Er sagt dir die Wahrheit. Willst du die Wahrheit hören? Willst du die Wahrheit hören? Na, es gibt so einen Film, der ist ja schon älter, denke schon, einige kennen den wahrscheinlich, Matrix irgendwie. Ne? Sehr kruder Film irgendwie mit allen möglichen Philosophien und sonstigen Sachen durchtränkt. Aber es gibt so eine wunderbare Szene der Entscheidung. Ne? Da ist, die leben halt in so einer Welt, die nur vorgegaukelt ist, ne? Diese Menschen. Ne? Und da sucht einer die Wahrheit und dann ist da einer, der hat da zwei Pillen. Er sagt, die eine Pille, die kannst du nehmen und dann vergisst du alles, was du jetzt schon gefunden hast an Körnchen von Wahrheit und lebst einfach so dahin wie alle anderen in der Scheinwelt. Oder du nimmst diese Pille, dann lernst du die Wahrheit richtig kennen. Na? Aber das wird heftig. Das ist krass, wenn du die Wahrheit erkennst. Jesus hat auch gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das heißt nicht, dass die Wahrheit uns ein immer bequemes Leben geben wird. Das ist nicht so. Das können viele unter uns hier bestätigen. Die Wahrheit, die macht nicht immer Spaß. Die ist nicht immer angenehm. Aber sie macht frei. Und sie führt uns in die Beziehung mit unserem Schöpfer. Und das ist anders als in der Matrix. In der Matrix vergisst du einfach wieder, ne? Wenn du den Film nicht gesehen hast, musst du auch nicht sehen. Die Wirklichkeit ist ja eine ganz andere. Wenn Gott uns in die Wahrheit hineinführt, die Wahrheit macht uns frei. Und die Wahrheit führt uns in die liebende Beziehung mit unserem Vater, in die ewige liebende Beziehung. Aber die Wahrheit zu hören ist manchmal nicht so einfach. Ist manchmal schwer. Die Wahrheit über sich selbst, die Wahrheit über das, was ich liebe in dieser Welt, die Wahrheit über das Leben, über die Endlichkeit. Das mag man nicht so gerne hören. Den Tod dränge ich lieber weg aus meinem Leben. Aber Gottes Weisheit sagt, bedenke, dass du sterben wirst, auf dass du klug wirst. Das ist unangenehm. Die Wahrheit ist nicht immer angenehm. Gottes Weisheit sagt uns aber die Wahrheit. Ein Greuel ist ihr aber die Gottlosigkeit. Ein Greuel, es ekelt, es zieht sich zusammen, wenn es um Gottlosigkeit geht. In Gerechtigkeit ergehen alle Worte meines Mundes. Nichts in ihnen ist verschlagen oder falsch. Wenn du dich mit Gottes Wort, mit seiner Weisheit auseinandersetzt, dann hast du nichts, dann ist da nichts Falsches dran. Es ist gut, es ist richtig. Sie alle sind recht dem Verständigen und redlich für die zur Erkenntnis gelangten. Also wenn du jemand bist, der von neuem geboren ist, ein Kind Gottes ist, in dem der Geist Gottes selbst auch drin wohnt und du hörst, was kommt vom Heiligen Geist, dann bestätigt der Heilige Geist in dir, deinem Geist und sagt, ja, das ist richtig und du spürst in dir richtig, ja, das ist gut, das ist richtig, das ist wahr. Und wenn es nicht vom Heiligen Geist kommt, dann spürst du ein Greuel in dir schon. Also dem Redlichen, dem, der von neuem geboren ist, dem Kind Gottes, ist das, was der Geist Gottes bringt, angenehm, gut, richtig, wahr. Aber wer nicht vom Geist Gottes geboren ist, wer nicht aus dem Geist geboren ist, wer kein Kind Gottes ist, der diese Worte hört, diese Wahrheit Gottes, wenn der Geist Gottes klopft und überführt von Sünde, die nehmen das nicht an. Die sagen, das ist Mist, das ist Quatsch, das ist böse. Und dann musst du dich entscheiden, wem glaube ich mehr? Wem glaube ich mehr? Wem vertraue ich mehr? Die Stimme meines Vaters im Himmel oder die Stimme der Schlange? Nehmt an meine Zucht und nicht Silber und Vers 10. Nehmt an meine Zucht und nicht Silber und Erkenntnis lieber als auserlesenes Gold. Habgier, die Liebe zum Geld, ist die Ursache alles Übel. Wenn du viel Geld machen willst, dann gehst du nicht in den Gottesdienst. Dann hast du zu tun. Wenn du viel Geld scheffeln willst, dann nimmst du dir nicht die Zeit, zur Stille zu kommen. Dann nimmst du dir nicht die Zeit, auch das zu tun, was Gott dir zeigt in der Stille, dich hinzugeben deinem Nächsten, sondern da siehst du zu, dass du Geld scheffelst. Nehmt an meine Zucht und nicht Silber. Was sind die Prioritäten in meinem Leben? Danach geht's immer wieder. Ist deine Priorität, von Gott zu lernen, oder ist deine Priorität, dass der Rubel rollt? Die Weisheit Gottes ruft uns dazu auf, die Prioritäten richtig zu setzen. Denn Weisheit ist besser als Korallen. Ja, Korallen, weiß nicht, können wir nicht so viel mit anfangen. Ne? Und alle Kleinode kommen ihr nicht gleich an Wert. Naja, vielleicht hast du ja auch das so mit deinen Edelsteinchen, weiß ich nicht, wer unter uns welche hat, in seinem Tresor. Weisheit ist besser. Ich, die Weisheit, bin die Nachbarin der Klugheit. Und besonnene Erkenntnis finde ich. Schön, wenn man in so einer Nachbarschaft wohnt, ne? Weisheit und Klugheit. Besonnene Erkenntnis, das Wort fand ich interessant. Lass uns mal 1. Korinther 8 aufschlagen. 1. Korinther 8. Die Weisheit Gottes, der Geist Gottes vermittelt uns Erkenntnis, die besonnen ist. Paulus spricht auch von Erkenntnis und er sagt, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Es geht hier um Streitfragen in der Gemeinde. Soll man Fleisch essen, das Götzen geopfert wurde zuvor, oder soll man es nicht essen? Einige haben Erkenntnis und sagen, die Götzen, die sind doch nichts. Also dieses Götzenopfer ist nichtig. Das ist einfach Fleisch. Und Gott hat das geschaffen und das kann ich essen. Und ich lobe und preise den einzigen wahren Herrn. Ich habe mit diesem Götzenopfer, was die da gemacht haben, nichts zu tun. Das ist sowieso null und nichtig, weil es keine Götzen gibt. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Er sagt, es gibt viele Christen, die haben so ihre Erkenntnisse und tragen sie vor sich her und leben ihre Erkenntnisse aus und versuchen ihre Erkenntnisse auch anderen aufzustülpen. Und Paulus sagt nicht, dass die Erkenntnis falsch ist. Nein, er sagt, Erkenntnis haben wir ja alle, mehr oder weniger stark. Aber das Entscheidende ist die Liebe, dass die Erkenntnis verbunden ist mit Liebe. Besonnene Erkenntnis. Nicht Erkenntnis, die aufbläht. Und dieses Aufblähen ist der Stolz. Ich habe was erkannt. Ich weiß was, Herr Lehrer. Ja? Ich weiß Bescheid. Und dann gebe ich auch allen anderen teil an meinen Erkenntnissen. Das ist nicht etwas, was Gott liebt. Gott liebt besonnene Erkenntnis, wo ich, der Geist Gottes zeigt mir, wo es dran ist, meinen Mund zu öffnen und Erkenntnis auch auszusprechen, weiterzugeben, ein Wort der Erkenntnis weiterzugeben. Und wenn der Geist Gottes das aber nicht wirkt, dann sollte ich lieber den Mund halten und schweigen. Und nicht ständig meine Erkenntnisse ausbreiten und vor mir her irgendwie um mich schmeißen. Ich sollte auch vorsichtig sein, wie ich dann diese Erkenntnisse auslebe, sagt Paulus in diesem Kapitel 8. Er sagt, wenn du tatsächlich diese Erkenntnisse hast und diese Freiheit durch Gott hast und es ist wahr und gut, dann sei trotzdem gnädig und barmherzig mit dem, der diese Erkenntnisse nicht hat und gehe liebevoll mit ihm um. Nimm dich selbst zurück. Vielleicht musst du sogar auf bestimmte Freiheiten, die dir deine Erkenntnis gibt, verzichten, um deines Bruders, um deiner Schwester willen. Bist du bereit dazu? Das ist besonnene Erkenntnis. Das ist das, was die Frau Weisheit, die Weisheit Gottes uns vermittelt, der Heilige Geist uns vermittelt. Erkenntnis nicht als Selbstzweck, nicht als Selbsterbauungszweck, sondern Erkenntnis als Gabe des Geistes, um andere aufzuerbauen. Darum geht es, um den Leib aufzuerbauen. Und Paulus sagt es hier, er sagt, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Na? Ich weiß was! Das ist noch nicht Erkenntnis. Das ist nicht die Erkenntnis des Geistes Gottes. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Da spielt Paulus ein bisschen mit diesen Begriffen und er sagt, dieses Gott lieben, das ist das allererste und größte und wichtigste. Größer als alle Erkenntnis, denn du kannst Gott nicht erkennen. Du kannst in deiner Erkenntnis Gott gar nicht erfassen. Er ist viel zu groß, viel zu herrlich, viel zu wunderbar. Du kannst ihn gar nicht erfassen. Wenn wir meinen, etwas erkannt zu haben, dann spielen wir oft uns aus, als ob wir alles wüssten. Wenn wir aber Gott lieben, dann verstehen wir und begreifen wir, dass wir gar nichts wissen. Und das, was wir erkannt haben, das ist ein Geschenk von Gott, was wir einsetzen sollen, was uns ermutigen soll und was andere auferbauen sollen, zur richtigen Zeit, auf die richtige Art und Weise. Es geht vielmehr darum, dass ich von Gott erkannt bin, dass er mich aufgenommen hat, dass er mich angenommen hat, dass er mich durch und durch kennt, dass er in intimer Gemeinschaft mit mir verbunden ist. Darum geht es. Und dann geht er weiter auf dieses ganze Thema mit dem Götzenopferfleisch und sagt, was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keine Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns nur ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch. Und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Also das heißt, die Erkenntnis ist unterschiedlich stark vorhanden bei unterschiedlichen Christen, Geschwistern. Und dann wirbt Paulus darum, seid doch gnädig und barmherzig mit denen, die noch nicht so eine klare Erkenntnis haben. Geht mit ihnen liebevoll um, sanftmütig. Nehmt euch selbst zurück, seid bereit, einen Schritt runterzuschrauben, so wie unser Herr Jesus Christus Mensch geworden ist. Er ist so eine, weißt du, er ist für die Ameisen so eine kleine Ameise geworden, wenn du so willst. Er ist für uns kleine Menschlein, Menschenwürmchen, ein Menschenwürmchen geworden, um uns auf gleicher Ebene zu begegnen, um uns zu gewinnen, um uns zu segnen, um uns zu dienen. Und das soll uns zum Vorbild sein. Wir wollen nicht irgendwie großtuerisch unsere Erkenntnisse, ne, auf andere ohne Rücksicht auf Verluste ausbreiten, sondern im Gegenteil, wir sollen in Demut. Der Geist Gottes ist demütig. Er ist ein Diener. So will der Geist Gottes in uns wirken. Sprüche 8 nochmal zurück. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen, Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Ach nee, das machen wir nächstes Mal. Jesus, wir danken dir. Ja, das ist doch ein schönes Wort. Das wollen wir jetzt nicht so unter den Tisch fallen lassen. Vater, wir danken dir für deine Weisheit, für deinen Geist, den du uns gegeben hast. Wir danken dir für den Geist Gottes, der spricht, der wirkt in dieser Welt, der anklopft, der ruft, der uns zieht. Du willst so gerne, dass wir hören. Nicht nur, dass wir hören, sondern dass die ganze Welt hört. Du willst, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Du willst, dass die Weisheit Gottes bekannt wird. Du willst die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Herr, hilf, dass wir deinem Geist, deiner Weisheit Raum geben. Gerade unter uns Männern, dass wir uns ausstrecken und hören auf die Weisheit Gottes. Dass wir uns ausstrecken danach zu lernen von dir. Ich will noch mehr lernen, Herr. Ich will noch mehr wachsen in dir. Herr, schenk du uns in unserem Innern dieses Verlangen danach, weiter in deine Schule zu gehen, dich mehr kennenzulernen, mehr über uns selbst zu erfahren, mehr über die Welt zu erfahren, mehr über deinen Plan zu erfahren. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir es einfach nur aufschlagen müssen. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns das auslegt und erklärt, was du eingegeben hast. Bitte hilf du uns, dass wir dranbleiben, heute, morgen, die nächsten Tage, Herr. Und dass wir dann auch zu Werkzeugen deiner Weisheit werden, Werkzeuge deines Geistes werden, um diese frohe Botschaft hinaus zu posaunen, auf den Straßen, an den Toren, ohne Menschenfurcht, weil deine Weisheit vortrefflich ist. Amen.